Kulturradio vom RBB. Zeitpunkte.
Herzlich willkommen zu den Zeitpunkten. Ich bin Manuela Reichert und habe heute einen einzigen Gast, nämlich die, unsere neue Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Wir werden sprechen über, Frau Schlesinger, Ihren Werdegang. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, Ihre journalistischen Erfahrungen, Ihre Zeit als Auslandskorrespondentin, über Frauen in den Medien, über Pro-Quote, Ihre Pläne natürlich, Ihre Biografie, Herkunft. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich auch Mütter und Töchter. Sie haben selber eine 16-jährige Tochter und aufgefallen ist mir, und damit erstmal herzlich willkommen, dass, wenn man liest, so biografische Angaben, da ist immer von Ihrem Vater und Ihrem Großvater die Rede. Ihre Mutter kommt irgendwie gar nicht vor. War die nicht wichtig?
Doch, natürlich. Eine Mutter ist ja immer wichtig. Natürlich, klar. Das war insofern, ich sag mal, der interessantere Teil der Familie, weil es eben die geteilte Familie war. Das war auch der leidvollere Teil der Familie, weil als Kind war es so, dass man eben zu Oma und Opa nur unter besonderen Umständen konnte, mit großer, langer Voranmeldung, und manchmal konnte man eben auch nicht dahin. Dann hat man sich in Ost-Berlin getroffen mit dem Tagesvisum. Und das liegt, glaube ich, sehr daran, dass man diesen Teil der Familie,
also der väterliche
immer, den
Teil.
Väterlichen Teil, immer nur unter Einschränkungen überhaupt wahrnehmen, besuchen konnte, die Nähe nicht so hergestellt war. Aber man schickt auch Päckchen.
Wobei ich gedacht habe, das ist wahrscheinlich auch so die letzte Generation, wo in der Biografie dann nicht mehr steht, Mutter hat das und das gemacht, war die und die, sondern das immer so auf der Ebene des Vaters und des Berufs des Vaters geht.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das
bei
so.
Bei Ihrer Tochter wird es anders sein.
Bei meiner Tochter wird es definitiv anders sein. Klar, aber das liegt eben auch daran, dass Frauen, und das begrüße ich sehr, sehr, immer mehr auch zur Berufstätigkeit neigen und das auch tatsächlich wahrnehmen, ernst nehmen und auch durch ihre Lebensbiografie ziehen. Und es eben nicht nur eine Lehre ist oder was Kleines ist, was man dann aufgibt, wenn man heiratet und Kinder kriegt.
Patricia Schlesinger heute in den Zeitpunkten bis um 18 Uhr hier im Kulturradio vom RBB. Patricia Schlesinger, seit 9 Tagen Intendantin des RBB. Fangen wir doch mal am Anfang an. Also, geboren in Hannover, studiert Wirtschaftsgeografie, politische Wissenschaften, Sozialgeschichte in Hamburg. Wirtschaftsgeografie. Warum und wie haben Sie sich dafür entschieden?
Was kann ich Ihnen sagen? Ich wusste ganz früh, mit 16, was ich werden wollte, Journalistin. Und das war nichts, was meine Eltern nun mit großer Begeisterung aufgenommen hätten. Da war eher vorgesehen, mach irgendwas mit Wirtschaft, weil das lag in der Familie. Ich habe mich nicht davon abbringen lassen, habe dann direkt nach dem Abitur bin ich nach Paris gegangen, habe Praktika gemacht, habe gejobbt, Praktika auch bei Zeitungen gemacht und habe überlegt, was ist sinnvoll für mich? Was interessiert dich? Es muss ja was sein, was mit Leidenschaft gemacht wird. Ich bin eine große Anhängerin der These, dass Menschen, die im Zentrum ihrer Leidenschaften arbeiten, auch im Zentrum ihrer Fähigkeiten arbeiten. Und Leidenschaft war die große, weite Welt. Kapieren, verstehen, wie Gesellschaften funktionieren, wie Menschen funktionieren, wie die sich selbst gegebenen Ordnungen funktionieren. Unfertige Gesellschaften ist etwas, was mich interessiert. Und das war mit Wirtschaftsgeografie sehr gut abgedeckt und dazu politische Wissenschaften und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ich habe das alles wirklich sehr gern und sehr, sehr bewusst auch studiert und vorher ausgewählt.
Mit 16 haben Sie gewusst, dass Sie Journalistin werden wollen. Warum? Haben Sie eine Schülerzeitung gemacht und gemerkt, das ist es?
Nein, keine Schülerzeitung. Ich glaube, in mir drin ist eine unendliche Neugier. Ich habe ganze Vorträge inzwischen gehalten über Neugier. Ich halte das für eine sehr gute Eigenschaft. Neugier und Aufbruch für Neues. Neues nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als etwas Bereicherndes, als etwas, was mich inspiriert. Und diese Neugier, diese große Universität, die der Journalistenberuf mit sich bringt, jeden Tag was Neues zu erleben, in Situationen zu kommen, Erfahrungen zu machen, die man sonst nicht gemacht hätte, Menschen kennenzulernen, die man sonst nicht kennengelernt hätte, das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr antreibt. Und das habe ich im Journalismus auch tatsächlich in großem Maße befriedigt gefunden.
Ja, aber 16, da ist man doch noch so, guckt nach links und nach rechts und weiß noch nicht so genau. Also gab es da ein Vorbild? Haben Sie immer, keine Ahnung, im Fernsehen irgendjemand gesehen, wo Sie dachten, da möchte ich auch stehen?
Ich habe nicht an Fernsehjournalismus gedacht, das wäre vermessen gewesen. Bei uns wurde viel gelesen, es wurden Zeitungen gelesen, wurden Bücher gelesen, es lag immer irgendwas rum. Das heißt, ich bin viel mit Büchern und Zeitschriften, Zeitungen in Berührung gekommen, auch mit den großen politischen Zeitschriften, die es gibt in Deutschland. Und von daher lag das ein bisschen nahe. Dazu war ich immer sehr gut in Deutsch und in Gemeinschaftskunde hieß es damals noch, in den Fächern, in denen man sich mit Gesellschaften, mit den Ordnungen, die wir haben, mit Demokratie, mit Diktatur, mit Geschichte beschäftigte. Es lag nahe einfach. Ich war nie besonders gut in Naturwissenschaften, von daher kam etwas nahe, also überhaupt nicht mal ansatzweise in den Kopf, dass man irgendwie sich in die Richtung entwickeln würde.
Aber ich finde es ja interessant, wenn Sie sagen, Ihre Eltern fanden das nicht so toll, weil das kennt man so, ne? Ich will zum Zirkus oder ich möchte Schauspielerin werden oder sowas, aber sagen Journalistin, nee, das ist doch nicht so das Richtige.
Na, sagen wir mal so, so haben Sie es nicht formuliert. Es lag nicht so nahe. Es lag nicht so nahe. Sie haben mich aber komplett unterstützt, als Sie gemerkt haben, wie ernst mir das ist und haben das wirklich, also obwohl es ihnen erstmal fremd war als Gedanke, wirklich auch mit großem Support, mit großem Engagement unterstützt.
Was hat Ihre Mutter gemacht? War die zu Hause?
Oder
hat
Meine sie Mutter war zu Hause, ja.
Mit Leidenschaft?
Jein, mit Leidenschaft jein. Ich glaube, sie hätte gern, wenn die Zeiten andere gewesen wären, die war wirklich ein kleines Kind, als der Krieg zu Ende war in Deutschland, hätte sie gerne, glaube ich, was anderes gemacht.
Studium dann in Hannover, Sie waren freie Mitarbeiterin, schon ganz früh eben dann auch beim NDR. Fernsehen kam dann aber doch.
Ja, und ich kann Ihnen auch sagen, wann und wie. Ich war freie Mitarbeiterin für Zeitungen, Zeitschriften und habe mich eine Zeit lang, als damals gab es das noch, studentische Hilfskraft für den Sender durchgeschlagen, indem ich Agenturen abgerissen habe aus den Tickern, wie es damals noch hieß, und sie den wichtigen Menschen, den Moderatoren vorgelegt habe oder auch den Redakteuren. Dann habe ich eine Zeit lang in der Grafik gearbeitet vom Norddeutschen Rundfunk und habe eine Art Assistentenstelle ausgefüllt, aber nur immer zeitweise, wenn jemand im Urlaub war. Auf die Weise wollte ich, und das war das Ziel, war natürlich auch Geld verdienen. Geld verdienen war immer ein Thema als Studentin, aber ich wollte gezielt mit Redakteuren in Verbindung kommen, die ich nicht kannte. Das gab es in meinem Umfeld nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jemanden getroffen, der es mir ermöglicht hat, eine Filmbearbeitung zu machen, eine Dokumentation, die hieß »Als das Fernsehen nach China kam«. Dieser Film wurde, damals gab es das noch im dritten Programm, ein Auslandssendeplatz, wurde im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks irgendwann auch gesendet, mit einer Bearbeitung von Patricia Schlesinger. Und dass das je so stattfinden konnte, habe ich ausschließlich der Cutterin zu verdanken, die da saß und eigentlich, glaube ich, Mitleid hatte mit mir und daraus einen Film gemacht hat und mit mir das ordentlich gemacht hat. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie sowas geht, noch mit Galgen und Filmschnitt, also wirklich noch die frühen Jahre, als wir weit davon entfernt waren, später dann über Kassetten und inzwischen gar nicht mal mehr das zu produzieren.
Viele Menschen werden Sie vielleicht ja doch kennen, aber als Gesicht, also als die Frau, die dann Panorama moderiert hat, dann steht immer, wer ist Patricia Schlesinger, eine meinungsstarke Frau und Journalistin. Das ist ja auch was, was man erstmal wird, oder? Man muss sich trauen und man muss nicht denken, gut, was sage ich jetzt, damit der Redakteur oder die Redakteurin sagt, oh, die ist aber nett, die will ich jetzt auch beschäftigen.
Das stimmt. Das ist etwas, weil Sie vorhin über meine Eltern sprachen, das habe ich zu Hause gelernt. Angstfreiheit, ein angstfreies Argumentieren. Viel argumentieren, angstfrei handeln und relativ angstfrei, es geht natürlich nicht immer eins zu eins, die Meinung sagen, wenn man sie gut begründen kann. Das ist mir bis heute geblieben, das mag bis heute wahrscheinlich auch nicht jeder, aber ich bin damit gut gefahren und halte es bei Menschen für eigentlich eine relativ gute Eigenschaft.
Das bedeutet ja aber auch, dass man unterstützt werden muss. Also man kommt da als junge Frau hin. Wie alt waren Sie, als Sie dann richtig angefangen haben im NDR?
Als Freie, als feste Freie, da war ich Anfang 20. Ich habe dann nach dem Studium direkt ein Volontariat begonnen beim NDR. Ich hatte mich vorher beworben, bevor ich fertig war mit dem Studium und bekam es dann auch und war hin und weg und begeistert. Und es gab genügend Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, jetzt machst du aber noch dein Studium zu Ende, was ich gemacht habe. Und dann bin ich mit wehenden Fahnen in NDR eingezogen und habe dort die Ausbildung, also ein Volontariat gemacht und habe dann da weitergearbeitet.
Und Leute gefunden, die Sie unterstützt haben?
Ja, das muss ich sagen. Ich hatte Menschen, die mich unterstützt haben, Männer wie Frauen. Damals waren noch mehr Männer natürlich in den entscheidenden Positionen. Ich habe da gute Unterstützung erfahren. Das hat auch vielleicht was damit zu tun, dass man sich, das sage ich heute den Volontären immer, macht euch bemerkbar. Ich habe mich bemerkbar gemacht. Ich habe gesagt, was ich will. Dadurch fällt man natürlich irgendwann auf. Das ist das, was ich den Frauen heute immer sage. Ich war beim NDR mit einer wunderbaren Kollegin zusammen, Vorsitzende der Volontärskommission. Und sag den Volontärinnen immer bis heute, sag, was du willst, fall auf, lass dich nicht klein machen. Warte nicht, bis jemand kommt und sagt, oh, die ist ja toll, die muss man fördern, sondern sag mir, was ich tun kann für dich.
Wobei, greifen wir schon mal vor, inzwischen ja die überwiegende Zahl von jungen Menschen, die ein Volontariat machen, sind Frauen. Mhm. Wenn man dann aber guckt, wo bleiben die eigentlich 10 Jahre später, dann ist die überwiegende Zahl derjenigen, die dann Stellen kriegen, sind dann Männer. Wo sind die Frauen geblieben?
Ja, das ist eine Wunde. Es ärgert mich. Es ärgert mich bis heute. Viele Frauen, natürlich kriegen ihren Kinder, steigen dann erstmal aus, was völlig okay und selbstverständlich ist, aber sie steigen dann nicht wieder richtig ein. Ich habe mit einigen Frauen Gespräche gehabt. Ja, schwanger, wunderbar. Ich finde Kinder großartig. Ich bin mit Leidenschaft Mutter. Ich sage mal, es ist meine beste Produktion, ist mein Kind ever. Aber wenn dann diese Gespräche kommen, ja, ich steige aus für ein Jahr oder so, dann komme ich wieder halb. Und dann bin ich bei dem Halb stutzig immer. Ich verstehe den Wunsch, viel mit dem Kind zu Hause zu sein. Aber mein Gott, dann sage ich mal, kann man es nicht anders organisieren? Geht es nicht irgendwie, dass du mehr arbeitest, dass du dabei bist? Denn wenn du hier was willst, sei es eine Stelle oder sei es ein Aufstieg und sei es Macht, was kein Schimpfwort ist, dann musst du auch da sein.
Ihre Vorgängerin Dagmar Reim hat an der Stelle dann gesagt, sie war zum Abschied ihrer Amtszeit hier auch in den Zeitpunkten. Und das war eine spannende Diskussion, wie ich fand, wo sie auch noch mal so ein Resümee gezogen hat. Also wo es dann natürlich auch ganz viel um Frauen in den Medien ging. Sie hat ja da wirklich eine Menge auch getan. Dann hat sie gesagt, ja, aber das Problem ist, Selbstzweifel sind weiblich. Also viele Frauen trauen sich dann auch nicht oder trauen es sich nicht zu.
Ist völlig richtig, ist ein Problem. Was kann man da tun als Vorgesetzte? Man kann die Frauen immer nur wieder ermutigen und anfragen. Ich bin da nicht immer durchgedrungen. Ich habe Frauen versucht manchmal zu befördern, es ist mir nicht gelungen, weil sie nicht wollten. Nicht weil, manchmal auch, weil sie sich nicht zutrauten. Dann habe ich gesagt, na, aber ich traue es dir zu oder ich traue es ihnen zu. Machen sie doch, versuchen sie es doch. Gleichzeitig hat man das alte Ding, 3 Männer, die sagen, ich kann das und die sind wesentlich weniger qualifiziert. Diese Selbstzweifel, da ist was dran, das ist eher bei Frauen vor Ort. Und ich hoffe, dass sich das mal etwas gibt. Aber ich mache manchmal daraus auch sogar einen Vorwurf. Manchmal auch auf Podien, da mache ich mich nicht immer beliebt, wenn ich sage, ja, es gibt die Glasdecke, es ist schwierig, sie zu durchdringen, die Glasdecke der männlichen Führungskräfte, und die schließt sich auch sofort wieder, wenn mal wieder ein Loch entsteht. Und Männer sind eher gern unter sich, also es ist nicht ganz einfach, aber es liegt auch an den Frauen. Es gibt jetzt die Möglichkeiten, es gibt überall Frauenförderprogramme, es wird gerne gesehen, wenn Frauen sich was trauen, ja, jetzt mach doch, jetzt komm doch. Und da kommen wir manchmal zu wenige.
Sie sind ein gutes Beispiel, das geht.
Ja, noch zu einer anderen Zeit. Der Preis ist hoch. Man darf auch nicht so tun, als gäbe es keinen Preis. Der Preis ist schon da.
Wo würden Sie denn für sich sehen, den Preis?
Wenig Zeit für sich selber. Wenig Zeit für sich selber. Hohes Maß an, ich sag mal, Management, an dieses Kleinbetriebsfamilie. Wobei ich einen großartigen Mann habe, der wirklich viel mitmacht. Das ist, anders geht es kaum. Und natürlich, Sie kriegen nicht jede Einzelheit, nicht jede Phase im Leben Ihres Kindes am Ende mit. Damit müssen Sie sich abfinden. Gleichzeitig sage ich, ich bin ja auch nicht nur Mutter. Bin es gerne, aber auch nicht nur und ausschließlich.
Ich kann mich erinnern, es gibt eine wunderbare amerikanische Autorin, Grace Paley, die war sie schon ganz alt und dann hat ihre Enkeltochter gefragt, so, und was soll ich denn jetzt nun im Leben wirklich beherzigen? Und dann hat sie gesagt, sucht euch den richtigen Mann aus, Mädels. Das fand ich irgendwie genauso ein Resümee zu sagen, wenn ich Kinder haben will, wenn ich einen Beruf habe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da jemanden an der Seite hat. Lassen Sie uns nochmal so die wichtigen Schritte. Sie waren Auslandskorrespondentin. Ist auch ein harter Job.
Ist ein sehr harter Job. Ist mir auch nicht zugeflogen in dem Sinn, sondern ich habe eine Stelle gehabt bei Panorama damals, was als die Krone des Journalismus galt. Auch noch gilt ein bisschen. Und habe gesagt, ich will in ein Auslandsstudium, ich will Auslandskorrespondentin werden. Da war das Erstaunen erstmal groß. Es ist wieder, sag, was du willst. Und am Ende bin ich das geworden. Man hat mir am Ende mehrfach zugetraut, und da waren auch Männer dabei, die mich gefördert haben, erstmal eine Vertretung zu machen und zu zeigen nach dem Motto, kann die Kleine das? Das steht ja mal dahinter. Ich hatte Glück, es ging gut. Und ich habe natürlich auch gearbeitet wie eine Wahnsinnige und hatte dann die Auswahl zwischen Peking oder Singapur und habe mich damals für Singapur entschieden, weil man in Peking kaum was machen konnte als Journalist zu der Zeit. Da durfte man nicht mal eine Hausfassade drehen ohne Genehmigung. Und Singapur schien mir spannender, weil es waren 12 Länder, plus Singapur, die man zu betreuen hatte als Korrespondentin. Und die waren so unterschiedlich wie, ich sag mal, Laos, Kambodscha, Vietnam und dann Malaysia, Australien, Neuseeland, Thailand. Da waren ganz viele verschiedene unfertige wieder Gesellschaften dabei, die mich wirklich interessiert haben. Und ich fand das auch spannend.
Müssen wir vielleicht doch mal für Hörerinnen und Hörer sagen, das sieht ja immer so toll aus. Da steht einer irgendwo in der weiten Welt und erzählt uns, was da gerade passiert. Ja, hat irgendwie ein Mikrofon in der Hand gehabt früher und dann ist die Kamera auf ihn gerichtet. Aber das Leben ist hart, nicht? Also es ist viel Arbeit. Und ist es nicht auch eine große Einsamkeit, in der man sich dann da befindet, auch als junge Frau?
Das ist genau die richtige Frage. Ja, das ist so. Ich war Studioleiterin, da ist man auch erstmal als junge Frau relativ alleine. Man trifft alle Entscheidungen alleine, das ist schon so. Natürlich in Absprache mit der Redaktion zu Hause, aber die Entscheidung, was wir vorschlagen, wann wir wohin fahren. Ja, es ist viel Arbeit, es ist auch Einsamkeit, aber es ist eine Station in meinem Leben, die ich nicht missen möchte. Da war das Herz und die Seele schon sehr dabei.
Sie waren wie alt?
33.
Was war mit der Liebe?
Ah, gute Frage. Damals hatte ich gerade eine auslaufende Beziehung und von daher passte das irgendwie gerade zueinander. Ich bin allein nach Singapur gegangen. Später, als ich in Washington war, gab es schon meinen Mann und wir sind gemeinsam gegangen.
Sie sind dann ja aber zurückgekommen wieder und haben dann nochmal Panorama gemacht, ne?
Ja, ich habe dann Panorama moderiert. Ja. Ja. Geleitet nicht, ich habe es moderiert.
Der Weg weiter, also moderiert und dann kam irgendwann jemand und hat gesagt, willst du nicht wieder was anderes machen? Oder haben Sie gesagt, ich möchte wieder was anderes machen?
Es war eine interessante Konstruktion, die der NDR da für mich gefunden hat. Ich war Leiterin vom Ausland und Aktuelles, also der Auslandsredaktion und der aktuellen Redaktion. Dazu gehörte die Zulieferung, heißt es bei uns, für Tagesschau und Tagesthemen aus dem ganzen norddeutschen Bereich. Das war eine sehr gute Möglichkeit, gleichzeitig das zu verbinden mit der Moderation. Das passte schon. Da habe ich auch in der Zeit habe ich auch mein Kind bekommen. Es war alles sehr schön. Und irgendwann kam wieder die Neugier und die Unruhe. Und ich habe lange mit meinem Mann darüber geredet, wohin könnten wir denn gehen? Der ist auch Journalist. Und wir haben dann gesagt, wenn, dann nur Washington. Es war ein bisschen ihm geschuldet. Für ihn war Washington ein großes, großes Ziel. Wir haben das hingekriegt. Wir haben beide im August im selben Jahr angefangen in Washington. Ich bin sehr gern gegangen, weil das Leben vor der Kamera war für mich eins. Ich habe das gerne gemacht für eine Zeit lang, aber es hatte dann irgendwann auch mal ein Ende. Es ist für mich nicht die volle Erfüllung, vor der Kamera zu arbeiten. Ich wollte wieder Stücke machen, große, lange Dokumentationen machen. Dem ist nicht so gekommen. Ich habe zwar welche gemacht, aber viel weniger als gedacht. Denn 6 Wochen, nachdem wir im Land waren, in Amerika, in Washington, war 9/11. Und ab danach stand ich nur noch vor der Kamera.
Wie alt war da Ihr Kind, als Sie gegangen sind?
1 Jahr und 3 Monate.
Ist auch nicht so einfach, oder? So ein kleines Kind einzupacken und zu sagen, jetzt müssen wir mal gucken, wo finden wir da eine Krippe und wo ist die Betreuung? Ich meine, klar, Sie haben ideale Bedingungen gehabt, weil Ihr Mann auch einen Job gefunden hat in der Stadt, in der Sie auch waren. Also das war schon mal sicher eine besondere Situation, haben viele Menschen natürlich nicht.
Das war eine gute Situation, aber wir werden es auch nur zusammen gemacht, wenn wir beide einen Job haben. Es sah bei ihm eine Zeit lang besser aus, es klappt mit Washington dann wieder bei mir und irgendwann gab es den Gleichstand, wo es bei beiden Arbeitgebern hieß, jetzt gehen wir.
Muss man vielleicht sagen, er ist Spiegeljournalist.
Der ist Spiegeljournalist, genau. Mit der Tochter, war das schwierig? Eigentlich war es sogar leichter als in Deutschland, weil in Amerika mehr Frauen arbeiten, es völlig selbstverständlich ist, dass Frauen Karriere machen. Die Betreuungseinrichtungen sind wunderbar. Also wir haben für unser Kind einen großartigen Kindergarten gehabt, der gar nicht mal herausragend war im Sinne von etwas ganz Besonderes, sondern die gab es einfach und die gibt es dort. Es ist normaler, dass Frauen arbeiten. Interessanterweise, als wir zurückkamen nach den Amerika-Jahren, bin ich in Deutschland, als ich wieder in Deutschland war und viel weniger gereist bin als in Amerika, so oft von Männern gefragt worden, Frau Schlesinger, wie machen Sie das denn mit Ihrer Tochter? Sie haben doch ein Kind. Und ich habe immer zurückgesagt, Sie haben doch auch Kinder? Wie machen Sie das denn eigentlich? Ja, ich habe ja meine Frau und... Also eigentlich war es in Amerika nicht schwierig.
Wobei auch da erinnere ich mich an das Gespräch mit Dagmar Reim, die in dieser Runde wurde dann gesagt, ja, mit einem Kind geht das. Mhm. Schwierig fängt es für Frauen, die wirklich in den Medien Karriere machen wollen, an, wenn sie ein zweites oder gar ein drittes Kind kriegen. Anders als in dem Land, in dem sie studiert haben, in Frankreich, ne?
Das stimmt. Das stimmt, aber da ist auch nicht alles so golden, wie es gern dargestellt wird. Also in Frankreich gibt es da auch große Schwierigkeiten mit 3 und 4 Kindern und tatsächlich einer Frau, die ihren Beruf ernst nimmt.
Sie hören die Zeitpunkte hier im Kulturradio vom RBB und die Musik, die uns heute begleitet, stammt von einer wirklich sehr schönen CD, die heißt Songs of Spices, also Gewürzlieder könnte man sagen. Und das war jetzt eben ein Stück, das dem Kakao gewidmet ist. Und da steht, das braune Gold der Azteken wurde in den Hochkulturen Mittelamerikas als Zahlungsmittel verwendet und füllte die Schatzkammern der Könige. Das wäre doch auch nicht schlecht, so als Intendantin anzufangen.
Schatzkammern, klar.
Wollen wir bei den Frauen in den Medien bleiben? Sie haben sich ja auch relativ spät entschieden, dann noch ein Kind zu bekommen. Da waren Sie Ende 30, glaube ich. Ne?
Stimmt, ich habe mein Kind mit 38 bekommen. Das hatte sicherlich, klar, mit der Karriere zu tun, mit vielen Auslandsgeschichten, mit vielen Reisen. Aber in erster Linie mit dem richtigen Partner.
Also und der kam mit dem richtigen Mann.
Mit dem richtigen Mann. Der kam eben erst dann vorbei.
Dagmar Reim hatte gesagt, wenn eine Frau in einer Führungsrolle ist, dann erwartet man eigentlich von ihr, sie müsse sein. Eine Mischung aus Mutter Teresa, Anna Netrebko und Ursula von der Leyen.
Ist ein bisschen was dran, ja? Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ein bisschen
also
was dran.
Also schön soll sie sein, nicht wahr? Und Frau Netrebko, künstlerisch.
Künstlerisch kreativ, auf jeden Fall,
genau.
Ja klar.
Sich für die anderen aufopfern, wie Mutter Teresa. Und dann noch ganz tough wie Ursula von der Leyen.
Wie jetzt. Ursula von der Leyen.
Sagen wir jetzt nicht, sie muss so viele Kinder haben. Aber.
Ist was dran, ja. Kann ich teilen, aber die Schönheit, glaube ich, ist nicht ganz so wichtig.
Waren Sie je beim Frauenmedientreffen eigentlich? Irgendwann
mal? Ja, vor vielen Jahren mal. Ja.
Das war ja eine wichtige Errungenschaft eigentlich, dieses Frauenmedientreffen irgendwann ganz, ganz lange her ins Leben zu rufen, weil es eben so wenig Frauen damals gab, die diese, wie Sie gesagt haben, gläserne Decke irgendwie überhaupt nur erreicht haben. Das hat sich doch aber wirklich geändert. Also Sie übernehmen den RBB und damit ein Haus, was da ziemlich weit vorne ist, was die Frauenförderung angeht.
Sogar sehr. Da sind andere Häuser, gucken da also mit Erstaunen und auch Neid hin. Also ich meine, hier gibt es eine Frauenquote bei den Führungskräften, 43% Das ist also das ist schon deutlich, deutlich mehr, als die anderen es haben. Das ist schon bemerkenswert und das, finde ich, ist durchaus Vorbild für andere, auch größere Sender.
Und das werden Sie fortführen?
Das werde ich fortführen. Ich habe das in meiner Vergangenheit auch getan. In dem Programmbereich im NDR, wo ich herkomme, gab es vor 10 Jahren genau 1,5 Frauen. Als ich dorthin kam, Redakteurinnen, muss ich richtig
sofort
sagen.
Sofort stellt man sich die halbe vor.
Die halbe ist klar. Ja, dazwischen sind es 50% genau. Und das war schon auch erfolgreich. Es war wunderbares Arbeiten im Team. Ich halte ganz viel davon. Ich sage aber auch, in erster Linie jetzt für die Zukunft gedacht, für den RBB, ich will vor allen Dingen die Besten. Und wenn unter den besten Frauen sind, kommen die sofort dran. Aber es kann auch sein, dass das mein Mann ist. Ich habe auch sehr viele Männer eingestellt.
Wobei bei der ersten Mitgliederversammlung, die Sie abgehalten haben, wurde dann da ganz viel applaudiert, als Sie gesagt haben, es kann auch ein Mann sein, wo man dachte, gut, jetzt...
Nee, ich habe gesagt, ich stelle auch Männer ein. Das genau, habe ich in der Vergangenheit auch getan. Das bleibt auch so.
Aber da haben alle ganz viel geklatscht, vor allem die natürlich Männer. Die Mitarbeiter, nicht natürlich. Denen fiel der Stein richtig so. Es könnte jetzt auch sein, dass sie nicht nur die Frauen wählt. Feminismus, spielt das in Ihrem Leben eine Rolle?
Was meinen Sie damit?
Feminismus, wo wollen wir anfangen? Also die Frauenbewegung, die, ich mach's mal anders, ich sag mal für mich, ich ging noch in die Schule, da gab es hier in Berlin das erste Frauen- und Filmfestival, ja, hier damals im alten Arsenalkino. Und da saß ich und habe all diese Filme angeguckt und den Mund nicht mehr zugekriegt und habe diese tollen Frauen gesehen, die damals da waren. Helge Sander, Helma Sanders, Brahms, Gesine Strempel. Also so. Und da dachte ich, oh, das gibt's doch nicht, dass diese ganzen Frauen so wenig arbeiten können. Und das hat mich dann begleitet, ja, diese Spur.
Diese Spur hat mich auch begleitet. Sie hat mich auch begleitet, durch vor allem meine jüngeren Jahre begleitet. Sie haben vorhin gesagt, es hat sich viel verändert. Es hat sich viel verändert, das ist richtig. Wir sind aber noch lange nicht da, wo wir sein könnten und sollten. Ich kriege das manchmal mit in den Gesprächen mit meiner 16-jährigen Tochter, die dann noch radikaler ist im Moment und mich eigentlich eher als Oldschool begreift, weil ich sage, in den letzten 50 Jahren hat sich wahnsinnig viel bewegt. Das sind die Jahre, also ich bin 55, ist kein Geheimnis, die habe ich nicht für alle voll gedanklich erlebt, aber die ich erlebt habe, nehmen wir mal die letzten 30, da ist so viel passiert, zum Guten, wirklich zum Guten, wo ich sage, Mensch, ja, man kann auch ein bisschen stolz drauf sein. Das heißt nicht, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind. Und wenn Sie sagen, sind Sie Feministin, ja, das bin ich insofern, dass ich sage, wenn es irgend geht, Frauen fördern, laut werden, wenn es um Frauenrechte geht. Und ich werde da eigentlich jetzt wieder, das merke ich auch, das ist vielleicht auch eine biografische Frage, wieder etwas kompromissloser.
Ihre Tochter findet Sie zu kompromissbereit? Oder wenn Sie sagen, sie findet sie oldschool, hat so die Vorstellung, es müsste irgendwie schneller gehen?
Es müsste radikaler gehen. Und warum muss ich mir ein Kleid anziehen, um gut auszusehen? Das machen die Typen doch auch nicht gut. Also Aussehen ist doch nicht alles. Aber natürlich ist gutes Aussehen in dem Alter auch ganz wichtig. Also, aber da passiert schon was. Da passiert schon was. Und warum erwähnst du, Mama, dass das eine Frau ist, die irgendwo woanders an der Spitze steht? Das ist doch selbstverständlich. Und dann sage ich, nee, das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr, wenn so ist.
Sie haben sich ja engagiert bei Pro Quote.
Ja.
So, da gab es ja auch eine heftige Diskussion, die ja auch nie aufhört, zu sagen, muss das denn eigentlich sein? Und dann sagen Sie was?
Ich sage, Quote, und danach, darin zielt ja Ihre Frage, ist für mich ein Hilfsinstrument, wie ein Geländer. Ich finde es nicht ideal, ist uns aber nichts Besseres eingefallen. Ich glaube, für die nächsten 10 Jahre brauchen wir die Quote, damit sich überhaupt was bewegt. Das hat sich nämlich in den vergangenen 10 Jahren sehr wenig bewegt. Und diesen Druck aufrechtzuerhalten, dass Frauen da sind, gut ausgebildete Frauen da sind, dass man gefälligst gezielt nach ihnen zu suchen hat, wenn sie sich nicht anbieten, was sie noch zu wenig tun. Dafür ist eine Quote wichtig. Und ich denke, dass wir nach 5 Jahren evaluieren können, hat es sich gelohnt und vielleicht in 10 Jahren darauf verzichten können, eine Quote zu haben, weil es selbstverständlich ist, dass Frauen in Vorständen sitzen. Dass Frauen einen Sender leiten, wie ich jetzt hier diesen Sender leiten darf. Dass Frauen wirklich CEOs von großen Wirtschaftsunternehmen oder Banken sind.
Und dann ihre Tochter recht hat, dass man nicht mehr sagt, ist eine Frau, die da ganz oben an der Spitze steht, sondern ist irgendwie gewöhnlich.
Es ist halt eine Frau, ist normal.
Wo Sie sich auch engagiert haben, oder ich kann mich erinnern, ich glaube, es war sogar aus Ihrem Haus, als es um diese Affäre Brüderle geht, sage ich jetzt mal. Also die Frage, wie weit Journalistinnen in einer besonderen Situation sind, wenn sie mit Politikern zu tun haben. Da sind Sie interviewt worden. Hat Sie das damals, als Sie jung waren, Sie sind eine hübsche Frau, heute immer noch eine hübsche Frau, aber damals waren Sie eine junge, hübsche Frau, haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, dass Sie das verstehen konnten, dass dieser FDP-Mann Brüderle einfach so eine Grenze überschritten hat, was ja viele Kollegen gar nicht verstanden haben?
Er hat die Grenze überschritten, das ist ganz klar. Es ist immer die Frage, wie weit man sowas auch zulässt. Es gibt ja auch bestimmte Atmosphären, wo sowas einfach dann eher möglich ist. Das erklärt es nur, es entschuldigt es nicht. Ich habe solche Erfahrungen gemacht, die waren auch nicht nur schön, aber ich sage auch, es waren Erfahrungen, die ich nicht brauche, die aber auch mich nicht maßgeblich negativ geprägt haben. Also mir hat auch mal jemand auf den Hintern gegrapscht in einem Büro, wo ich sage, das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe ihn laut angebrüllt, so laut, dass Leute aus den Nachbarbüros kamen und sagten, was ist denn hier los? Es war ihm dann peinlicher als mir. Ja, es gibt solche Erfahrungen, die sollten möglichst nicht sein, aber als Frau muss man gewärtigen, dass das passieren kann. Und ich würde das eher hoch erhobenen Hauptes machen. Es darf nicht sein, es soll nicht sein. Und im Einzelfall ist es verwerflich. Und wir wollen eigentlich auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo sowas überhaupt möglich ist, dass jemand angefasst wird oder so
aber einfach ist das wichtig,
dumm und plump angemacht wird. Aber nochmal, man muss es als Frau auch gewärtigen und das hoch erhobenen Hauptes tun.
Aber wichtig, drüber zu reden, also was ja da passiert ist. Oder hätte, wie Sie sagen, die Kollegin rausgehen sollen und eine Bemerkung zu dem betrunkenen Herrn Brüderle
vielleicht
machen?
Vielleicht das. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Da gibt es keinen richtigen und keinen falsch. Sie hat es öffentlich gemacht. Das war auch richtig. Es hat eine Debatte angestoßen. Es hat auch nochmal zum Nachdenken geführt. Ich habe das selten, eigentlich gar nicht, bis auf diesen einen Fall, den ich gerade schilderte, öffentlich gemacht. Nochmal, ich glaube, man muss es eher hoch erhoben Hauptes machen und einfach in der Situation auch klar machen. Pass mal auf, hier überschreitest du maßgeblich eine Grenze.
Aber glauben Sie, dass das durch so eine mediale Debatte dann auch was verändert hat? Also dass heute ein Politiker sich das überlegen wird? Also
glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass das zumindest dazu führt, dass er sich zweimal überlegt, ob er so eine dumme Bemerkung macht, es sei denn, er war angetrunken etc. Nochmal, es entschuldigt nichts, es erklärt nur. Es gibt da noch ganz andere Formen, die ich dann auch wieder etwas überspitzt finde. Mir ist in Amerika mal passiert, dass ich nach einem Interview meinen Interviewpartner fragte, weil er echt eine interessante Geschichte zu erzählen hatte, können wir mal Mittagessen gehen? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Das könnte ich mir vorstellen. Ist auch was für ein längeres Format. Zwar für einen Tagesschau-Beitrag, das Interview. Aber das könnte eine größere Geschichte sein. Daraufhin raffte er sein Papier zusammen. Und ich merkte, wie er richtig hektische Flecken kriegte. Und floh aus dem Raum. Und fast grußlos. Also tschüss und weg. Und daraufhin habe ich eine amerikanische Freundin gefragt. Was habe ich denn falsch gemacht? Kann ich, also wieso rennt der? Also der ist richtig geflohen. Und sie hat mich ausgelacht und hat gesagt, in Amerika kannst du nicht einen Mann zum Mittagessen einladen. Das ist wie die Aufforderung zum Sex. Auf diese Idee war ich überhaupt nicht mal im Ansatz gekommen. Denn ich war damals, ich sage mal so in den frühen 40ern, der Mann war in den End-60ern. Es war nichts dergleichen, nichts, aber auch gar nichts im Raum davon. Es ging wirklich nur darum, ich wollte ihn wieder treffen. Dann habe ich gefragt, wie geht das? Wie kann ich diesen Mann wieder treffen? Ich will nur seine Geschichte. Muss ich jemanden mitnehmen? Wie geht das? Zwei Möglichkeiten, sagt sie. Du kannst in sein Büro gehen. Er wird immer die Tür offen lassen. Zu seinem Vorzimmer oder jemanden dazu bitten. Und dasselbe geht umgekehrt. Aber es geht nicht so, dass du sagst, ich lade sie mal eben zum Mittagessen ein. Und das ist in Deutschland doch schon sehr viel leichter.
Patricia Schlesinger, neue Intendantin im RBB. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie hätten den amerikanischen Mann so gerne wieder getroffen, weil er eine Geschichte zu erzählen gehabt hat. Sie haben ja auch viele Geschichten zu erzählen. Jetzt machen wir noch mal so einen Schritt in die Familiengeschichte. Sie hatten es ja schon erwähnt. Also Sie haben eine Ost-West-Familiengeschichte der besonderen Art.
Das stimmt. Das stimmt. Der besonderen Art. Also es ist insgesamt eine sehr deutsche Geschichte. Ich habe eine katholische Mutter, einen evangelischen Vater, einen jüdischen Großvater. Und der hat natürlich in der Nazizeit in Deutschland alles erlebt, was man hier an schlimmen Dingen erleben kann. Ist dann im Osten, ist auch im Osten geboren, geblieben. Die Familie hat überlebt, nicht alle, aber er mit seiner kleinen Familie. Und ist dann Politiker in der ganz frühen DDR in den 50er Jahren geworden. War bei der LDPD, war mal Gesundheitsminister und später dann Handelskammer. Ja, also wir haben diese geteilte Familie durch meine Kindheit zog sich das. Wir haben die im Haus gehabt sozusagen. Mein Vater ist vor dem Bau der Mauer unmittelbar vorher in den Westen gefahren, dort einen Job angenommen, was natürlich für den Rest der Familie im Osten nicht witzig war, um es mal freundlich zu beschreiben. Also ja, das zog sich durch. Und ich kann mich auch an Dinge erinnern, im Osten, in Görlitz lebten die, wo man bestimmte politische Gespräche auch am Esstisch abbrach, weil man nicht so genau sicher war, wer hört eigentlich hier mit. Auch solche Gedanken hatte ich als Kind schon mitbekommen. Und wenn man wirklich weiterreden wollte, ging man in den Garten, weil man da mutmaßlich eher weniger abgehört wurde.
Und Sie sind dann als Kind wirklich bei den Großeltern auch immer gewesen? Also auch dann ja Mauerbau, also war es ja erstmal schwierig, konnte Ihr Vater dann rüber?
Eine Zeit lang nicht, eine Zeit lang nicht, nein. Erst später. Und ich weiß noch, wie angespannt er war. Jedes Mal, wir durften dann mit dem Auto auch einreisen teilweise, wie diese Grenzkontrollen für ihn also nervenzehrend waren. Weil natürlich hat er einen westdeutschen Pass, aber er hatte eben diese Geschichte. Und es war für ihn, glaube ich, viel anstrengend. Das habe ich im Nachhinein erst verstanden, als ich es damals als Kind so erfassen konnte.
Damit waren Sie doch wahrscheinlich aber als Schulkind auch in Niedersachsen ein bisschen besonders, oder? Man fährt in den Ferien zu den Großeltern in die sogenannte DDR.
In die DDR. Ist mir nicht aufgefallen, dass das so besonders war. Das war normal. Das waren ja auch noch Zeiten, mein Gott, da, wenn man telefonieren wollte, musste man ein Telefonat anmelden und darauf warten, dass das passierte in den Osten. Es gab Weihnachtspakete mit Dresdner Stollen, kann ich mich auch erinnern, die wir bekamen, was ja auch schon schwierig war zu besorgen. Jeder, der das mitbekommen hat, weiß das noch. Und wir schickten Weihnachtspakete auch mit Keksen, aber auch mit so Sachen wie Filtertüten und Schokolade vor allen Dingen. Viel Schokolade, Kaffee, ganz genau, Mon Cherie, das musste da alles rein. Also es sind diese Erinnerungen. Deswegen später im Studium, als es auch sehr en vogue war, die DDR durchaus, ich sag mal, eher bei den positiven Seiten zu packen, mir musste man darüber nicht so viel erzählen, weil ich mitgekriegt habe, wo der Mangel war und wo die Unfreiheit war, dass man bestimmte Dinge eben nicht sagen konnte und dass man mit bestimmten Leuten, die uns auch avisiert wurden, vorsichtig sein musste im Umgang, was man so sagte. Und also das habe ich schon beides mitbekommen.
Als Sie gewählt worden sind, dann haben Sie aber auch gesagt mit der Geschichte im Hintergrund, ja, ich bin Norddeutsche und es fällt mir auch durchaus schwer, aber auf eine gewisse Weise kommen Sie auf diese Weise zu Ihren Wurzeln zurück, oder hier
das
bei
stimmt.
uns im Osten.
Das ist sehr richtig, das stimmt. Und das war auch für meinen Vater, glaube ich, eine große Befriedigung, das zu sehen. Berlin spielte immer eine große Rolle in Berlin, der Osten, aber vor allem auch Berlin in unserer Familie, weil es gab Zeiten, wo wir eben nicht einreisen dürften und mein Großvater nicht ausreisen durfte. Und man dürfte sich aber in Ost-Berlin treffen. Das heißt, es gab dann ein Tagesvisum, man traf sich in irgendeinem Hotel und hat zumindest den Tag miteinander verbracht. Und also so, das ist eine große Befriedigung und das ist auch bis heute so. Es klingt jetzt pathetisch. Ich kann bis heute nicht am Brandenburger Tor vorbeigehen, ohne mich genau daran zu erinnern, wie das aussah. Musik.
Dieses Stück war jetzt dem Liebstöcke gewidmet, Mulo Franzl und Evelyn Huber, Songs of Spices. Und bei Liebstöckel steht ein Hauch von Kindheit. Den Spitznamen Maggi-Kraut bekam es wegen seiner aromatischen Nähe zur Maggi-Würze. Wer erinnert sich nicht an die braunen Fläschchen auf fast jedem Gasthaustisch und in der Küche zu Hause auch, oder bei Ihnen auch?
Aber sicher, natürlich.
Das ist irgendwie vorbei. Das ist die Erfolgsgeschichte von Maggi
ist vorbei, aber vielleicht gelingt denen ja auch nochmal was, was Jägermeister gelungen ist,
genau.
Einfach es nochmal ganz schick und in zu machen.
Werbekampagne mit lauter jungen Leuten, wo genau. Dann plötzlich alle jungen Leute, Jägermeister, wie du trinkst, Jägermeister, sagt man denn ja früher.
Ein Image zu drehen, wahnsinnig. So zu drehen, ist wirklich bemerkenswert, ja.
Da sind wir jetzt schon bei Ihren Plänen.
Ich habe es befürchtet, dass ich Ihnen damit eine Vorlage liefere.
Also natürlich, wenn Sie heute bei uns in den Zeitpunkten sind, dann muss man natürlich sagen, die neue Intendantin. Ein bisschen was Programmatisches. Was hat sie vor?
Den RBB stärker machen möchte ich. Ich möchte den RBB sichtbarer machen. Ich möchte, dass das RBB-Programm im Fernsehen, im Hörfunk, aber auch online für die Menschen näher rückt im Sinne von nicht nur ein guter Nachbar, den man zufällig nebenan vorfindet, sondern ein guter Freund, den man gerne zu sich holt, wo ich alles das, was ich wirklich brauche, was mir Nähe bedeutet und wichtig ist, bekomme. Sprich, gute Informationen, gute Unterhaltung und auch etwas so ein Heimatgefühl. Und das gilt für Brandenburg wie für Berlin. Und das heißt für mich, den RBB stärken als Marke, aber auch ins Programm gucken, wo wir vielleicht noch mehr regionale Identität herstellen können im RBB-Fernsehen. Und da sind die Einschaltquoten nicht so, wie ich es mir vorstelle. Da hätte ich gerne etwas mehr. Das Radio ist für mich in sehr gutem Zustand. Es gibt hier eine Vielfalt, gemessen an der Kleinheit des Senders. Der Sender ist ja kein ganz großer im ARD-Verbund. Eine Vielfalt von Radiowellen, die ich bemerkenswert gut finde und auch vielfältig finde. Und ich freue mich jedes Mal darüber. Und ich weiß, dass andere Sender, auch durchaus große, uns um diese Vielfalt wirklich beneiden. Online wiederum ist es so, dass der RBB da sehr weit vorne ist. Also wenn ich mir RBB24 angucke, jetzt die App, ist die so, dass ich sage, darauf kann man richtig stolz sein.
Erster Schritt sozusagen war dann, Programm zu gucken, also viel drittes Programm RBB zu gucken und Radio zu hören. Ich meine, Sie haben auch nur 24 Stunden und Sie haben eine 16-jährige Tochter, die irgendwann sagt, Mama, kannst du mal aufstellen wahrscheinlich und einen Mann. Also es gibt ja auch ein Familienleben. Wie ist dann die Vorbereitung auf diese Art von Job?
Die Vorbereitung war genauso, wie Sie es eben geschildert haben. Wir haben an dem Tag, wo ich gewählt war, zwei Tage später war ich wieder zu Hause in Hamburg, damals noch zu Hause. Und wir haben an dem Tag umgestellt, dank digitalem Radio natürlich, auf alles RBB, auch das Fernsehprogramm, aber vor allem den Hörfunk. Also morgens wurde eben nicht mehr NDR-Info, sondern RBB-Info gehört. Und ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass es da leichter zugeht. Nicht weniger informativ, aber etwas leichter, etwas lockerer. Mit längeren Interviews, dieser 20-Minuten-Rhythmus ist sehr angenehm. Also ja, die Vorbereitung lief genau so, dass man einfach mehr RBB geguckt, gehört und angesehen hat, also auch im Netz. Ich habe mit den Direktoren gesprochen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, systematisch. Also es war eine relativ systematische Vorbereitung, wenn auch nicht so lang, denn ich hatte ja auch noch einen Job, den man auch noch gut und ordentlich zu Ende bringen muss und übergeben muss.
Sagen Sie nochmal, was haben Sie als letztes gemacht im NDR?
Im NDR war ich eine sogenannte Programmbereichsleiterin. Das sind insgesamt knapp 100 Menschen, die da arbeiten für Dokumentation und für Kultur. Und Wissen kam auch noch dazu übrigens. Und ich habe vor allen Dingen sage ich, weil es mich zeitlich mehr Zeit gekostet hat, mich um Dokumentationen gekümmert, große und kleine Dokumentationen in der ARD und im dritten Programm, politische Dokumentationen in erster Linie.
Auch sehr erfolgreich, müssen wir jetzt in Klammern sagen. Es gab für eine Produktion einen Oscar, was ja unglaublich ist für deutsches Fernsehen. Also erste Baustelle ist jetzt das Fernsehen?
Nicht Baustelle, das ist mir zu viel. Baustelle ist mir zu viel. Das ist ein Loch mit einer Grube und Männer hacken drumherum und versuchen das wieder zu schließen. So schlimm wird es nicht werden. Ich glaube eher, es ist eine Aufgabe, sich dem Fernsehen näher zu widmen und zu gucken, was wir da vielleicht modernisieren können, was wir verändern können, was wir tun können, damit das Fernsehen erfolgreicher wird in seinen einzelnen Aspekten. Man darf aber auch nicht vergessen, die erfolgreichsten Regionalprogramme im Vorabend in der ARD sind im RBB-Fernsehen zu Hause. Das ist Brandenburg aktuell und die Abendschau. Das sind die erfolgreichsten, also am meisten gesehenen Abendprogramme in der jeweiligen Region verglichen.
Wobei wir da jetzt dann ja doch wieder bei den weiblichen Führungskräften sind. Sie müssen ja was ändern. Sie müssen ändern und in der Natur der Sache ist es meistens so, dass die Leute, die etwas machen, dann kommt jemand und sagt, passt auf, jetzt kann man vielleicht doch das oder jenes anders machen. Da werden Sie nicht sofort auf begeisterte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen treffen. Also, was heißt da, eine gute Führungskraft zu sein?
Das heißt natürlich erstmal mit den zuständigen Programmmachern und auch mit den zuständigen Hierarchen, die da sitzen, reden. Fragen, warum habt ihr es so gemacht, warum nicht anders? Beim RBB hatte das konkrete Gründe. Der RBB hat eine harte Sparphase hinter sich. Das heißt, es fehlte schlichtweg auch an Geld. Jetzt ist nicht so, dass wir wie Dagobert Duck im Keller sitzen und plötzlich ist ein Geldhaufen da und wir können uns drin suhlen, aber es geht etwas leichter für die nächsten Jahre. Und deswegen sage ich, da muss etwas mehr Geld ins Programm und dann müssen wir uns dem widmen, was da möglich ist. Natürlich, Sie haben recht, eine Führungsfigur wird nicht nur auf positive Stimmen hoffen können, wenn sie sagt, ich möchte hier was verändern. Aber eine gute Intendantin wird was verändern, muss dann auch Gegenwind vielleicht aushalten. Ich möchte aber erstmal eigentlich hoffen, dass da ganz viele Menschen sitzen, die auch motiviert sind und Mut haben, mir zu sagen, was sie gerne machen möchten, die Ideen haben, die auch kreativ sind. Denn das sind die Macher, mit denen muss man das zusammen machen. Und die gute Führungskraft, die Sie ansprechen, wird es mit denen zusammen machen. Das ist keine One-Lady-Show.
Ja, aber ich glaube, dass Frauen auch da wahrscheinlich eher Mühe haben, weil man natürlich nicht immer geliebt wird. Nicht? Es kommen nicht immer alle und sagen, wie bist du ganz wunderbar und diese Konflikte auszuhalten. Vielleicht mit jemandem, der nicht jetzt sagt, ich finde das prima, dass sie was machen, anders machen wollen, sondern der auch sagt, nö, haben wir immer schon so gemacht.
Mit verschränkten Armen vor einem Sitz, zurückgelehnt im Stuhl, Arme, Beine weit von sich gestreckt und sagt, nö, haben wir alles schon probiert, kennen wir schon, läuft nicht, können sie vergessen. Ja, also man sagt mir eine gewisse Hartnäckigkeit nach. Und das Nein ist nicht unbedingt ein Nein, was immer stehen bleiben muss. Ich hoffe, Menschen motivieren zu können, auch was zu ändern, auch mal was zu probieren, angstfrei zu probieren. Es kann doch eigentlich nur im Interesse von jedem RBB-Mitarbeiter sein, den RBB nach vorne zu bringen. Auf was sind wir stolz? Was schafft Identität? Was schafft Lust am Arbeiten, also mit Leidenschaft auch am Arbeiten, als Redakteur oder Redakteurin, auch als Freier oder Freie? Gutes Programm schweißt uns zusammen. Das ist die Hauptaufgabe.
Wobei natürlich die Frage, was ist ein gutes Programm, durchaus eine ist, ja, über die man dann reden muss und wo Sie ja doch auch konfrontiert sein werden mit Leuten, die sagen, ich finde das aber ganz anders als Sie.
Das kann passieren. Das werden wir ausdiskutieren.
Trotzdem nochmal, gutes Programm ist was? Also Sie haben gesagt, näher an den Leuten, nicht nur zu sagen, kenne ich schon, habe ich immer schon gehabt, sondern eine Nähe zu dem Programm zu entwickeln. Sie kommen aus der Politik und aus der Kultur. Sie haben gerade gesagt, es ist wunderbar, wenn es längere Gespräche gibt. Höre ich natürlich sehr gerne, weil es ja auch gerade Spaß macht, mit
Ihnen nicht mehr so oft
ein langes Gespräch zu führen. Ja.
Also was ist gutes Programm? Gutes Programm ist für mich Relevanz. Und das kann auch Unterhaltung sein, das kann auch was Relevantes sein, nämlich regionale Unterhaltung, was in der Region sich abspielt, auf den Spieß genommen, wie auch immer. Relevanz, Spaß am Einschalten und Dableiben, Lust haben drauf, erfolgreich auch. Ich habe mehrfach in Interviews gesagt, das heißt für mich erfolgreich, er wird Flim zitiert, sinngemäß, der sagt, nur ein volles Theater ist ein gutes Theater. Und ich will gesehen werden mit dem, was wir machen. Wenn wir das nicht schaffen, wird man irgendwann die Existenzfrage stellen.
Wobei
jeder weiß, wir bekommen Beiträge und das sind das Geld, was die Menschen nicht freiwillig zahlen. Also haben wir tatsächlich die Pflicht und Schuldigkeit, Nähe und Erfolg auch herzustellen im Sinne von, ja, wir wollen gesehen werden. Ja, wir sind bei euch, denn für euer gutes Geld bekommt ihr auch was in der ganzen Bandbreite. Dass ein Kulturradio nicht die gleichen Einschaltquoten haben wird wie ein vielleicht eher populäres Programm, ist völlig klar. Aber die Bandbreite und Vielfalt schafft es dann auch, dass beides möglich ist. Nur es muss so sein, dass Menschen uns zuhören wollen, zusehen wollen, uns anklicken wollen.
Ich bleibe jetzt mal bei dem Intendanten der Staatsoper. Natürlich hat Herr Flim gerne volle Häuser, aber wenn ich mir so eine wunderbare Inszenierung von ihm wie eine Händel-Oper angucke, da sind halt sehr viel weniger Menschen dann drin, als wenn er Mozart die Entführung auf dem Programm hat. Und das ist doch genau diese Mischung, die man haben muss, oder? Also auch für die, die bereit sind, vielleicht das etwas Schwierigere auch anzusehen, hat er ja auch dieses Haus zur Verfügung und nimmt in Kauf, dass da vielleicht weniger kommen.
Es ist genau richtig. Deswegen sagt ja gerade, das Kulturradio wird per se nicht dieselbe Zuhörerschaft erreichen wie ein populäres Radio. Ist auch gar nicht so gedacht. Wir haben die Vielfalt und wir können es leisten, beides anzubieten für unterschiedliche Zielgruppen, wie es bei uns so schön heißt. Und das wird eher in Zukunft zunehmen, dass Menschen sich ganz gezielt das raussuchen aus der Vielfalt der Medienlandschaft, sich ganz gezielt das rausfiltern, was sie gerne hören wollen. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Von daher, ja, es wird diese Entscheidung geben, dass man sagt, bestimmte Sachen, da wissen wir, es ist nicht Quotenprogramm, auch im Fernsehen, Aber es ist uns wichtig und es gibt so etwas wie ein Informationsinteresse, wenn auch vielleicht nicht in der Masse.
Anderes Problem, Sie haben jetzt schon das Online-Angebot angesprochen, das wird sich ja auch ändern, nicht? Also junge Leute haben heute ein anderes Medienverhalten als Sie und ich und die Generationen davorher. Auch das bedeutet ja, sich darauf einzustellen, dass sich da was ändert.
Es ändert sich. Noch haben wir lineares Fernsehen als wichtigen Informationsgeber und als das Medium, mit dem die Menschen die meiste Zeit des Tages, wenn man es in Minuten misst, noch verbringen. Das wird sich ändern. Und ich sag mal, wenn man die westliche Welt oder sagen wir mal Europa als auf dem nachfolgenden Weg begreift und USA als voranschreitend begreift, was den Medienmarkt angeht, das macht mich nicht nur fröhlich, aber man kann dort sehen, was mit den traditionellen Medien passiert. Dort hat es eine Art Abriss gegeben, richtig, was Radio- und Fernsehakzeptanz angeht. Dafür ging das Internet hoch. Ich glaube, in Deutschland wird die Amplitude nicht so hart sein, der Abriss nicht so hart sein. Fazit ist aber, wir werden uns einstellen müssen, und das tun wir auch, einstellen müssen, da zu sein, wo in Zukunft unsere, ich sag mal, Kunden sein werden, nämlich im Netz. Und das gilt für Bilder in anderer Form vielleicht, also in anderen Formaten, und das gilt tatsächlich eben auch fürs Radio.
Eine Situation, die ja Printjournalisten auch haben, nicht?
Selbstverständlich.
Also wenn man mit jungen Leuten
noch härter als wir sogar.
Die dann immer sagen, gut, sie lesen keine Tageszeitung mehr. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Sie haben gesagt, Sie sind geprägt worden, nicht zuletzt über das Leseverhalten Ihrer Eltern. Ist das etwas, wo Sie den Eindruck haben, das geht bei Ihrer Tochter auch so? Sie hört jetzt nicht zu, deswegen können Sie es vielleicht sagen.
Nein, also es gab bis vor wenigen Jahren bei uns auch noch ganz viele Tageszeitungen, die morgens als großer, so ich sag mal 12 Zentimeter Stapel vor der Haustür lagen. Inzwischen lesen wir auch ganz viel online, Zeitungen online. Wir lesen die Zeitungen, wir lesen sie online. Bei meiner Tochter stelle ich fest, dass sie, wenn irgendwas, das ist der Klassiker, wenn irgendwas Großes passiert, sei es Terroranschläge oder irgendjemand Bedeutungsvolles stirbt, guckt sie Tagesschau, Tagesthemen. Aber eben auch nur dann. Ihre Informationen holt sie sich woanders. Und wenn ich sie frage, wo, kommt natürlich oft auf Facebook, aber auch nur das Netz eben. Ich merke aber, dass sie verdammt gut informiert ist. Sie kriegt schon ihre Informationen zusammen, aber eben aus ganz anderen Quellen. Mir fehlt manchmal dann das Hintergründige, die Analyse, der Kommentar. Das soweit ist sie vielleicht auch noch nicht, aber ich sag mal, man muss sich darauf einstellen, sie machen es halt anders. Es ist nicht zwingend alles schlechter. Es gibt das sogenannte Rieblische Gesetz. Das heißt, ein neues Medium hat noch nie ein anderes Medium verdrängt, sondern es hat es nur verändert. Und ich glaube, diese Veränderung erleben wir gerade, dahin zielt Ihre Frage, nehme ich an, erleben wir bei Hörfunk und Fernsehen gerade. Und wir als öffentlich-rechtliche Sender tun gut daran, uns darauf wirklich komplett und gut und umfassend einzustellen. Wobei man dazu sagen muss, uns sind ein bisschen die Hände gebunden. Es gibt einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der genau vorsieht, was wir alles nicht dürfen im Netz. Da ginge noch mehr, aber die Gründe liegen auf der Hand und das ist auch nachvollziehbar.
Ihre Tochter ist 16, das heißt, wann macht sie Abitur?
In einem Jahr.
Und das wird sie aber auch in ihrer alten Schule machen? Also Sie haben jetzt sich fürs Pendeln entschieden?
Wir haben uns für ein Jahr lang fürs Pendeln entschieden, weil 11 Monate vor dem Abi möchte ich mich nicht dran erinnern. Da war ich so auf das Abi fixiert damals. Und da ist mir völlig klar, das macht man nicht. Man nimmt nicht ein Kind aus der Schule so kurz vorher. Und das ist auch nicht nötig, weil wenn man mit amerikanischen Verhältnissen mal drauf guckt, würde ein Amerikaner sagen, dass Hamburg ein Vorort ist von Berlin.
Weil
nicht die Hamburger hören lassen. Aber es ist so, dass man in 90 Minuten dort sein kann. Mhm. Und oft fährt man 90 Minuten mal eben durch eine Stadt. Also von daher, ja, wir pendeln jetzt für ein Jahr und danach ziehen wir alle komplett um nach Berlin. Bei unserer Tochter muss man dann fragen, wo wird sie studieren, das ist offen.
Prinzipiell, ist sie stolz auf ihre Mutter?
Ja, sehr. Ja, sie ist sehr stolz. Sie war die erste aus der Familie an dem Abend, als ich gewählt wurde, die mich umarmt hat und gar nicht mehr losgelassen hat eigentlich. Sie ist sehr stolz. Aber sie zahlt auch einen hohen Preis. Also am Anfang war das nicht so leicht zu vermitteln. Ich bin jetzt in Berlin und ich komme nur am Wochenende oder ihr kommt am Wochenende. Kinder wissen auch, wo sie dann ins richtige Register ziehen im Sinne von, ach so, du bist dann also nicht da, wenn ich mein Abitur schreibe und wenn ich meine erste Fahrstunde habe, bist du auch nicht zu Hause abends. Ja, das ist so, aber wenige Wochen später, an Samstag oder Sonntagmorgen, ich weiß nicht mehr, am Frühstückstisch, Familie, wirft sie sich auf ihren Stuhl und sagt, ohne ein großes Guten Morgen, ich habe nachgedacht. Dann habe ich gesagt, na, es hilft ja meist. Worüber hast du denn nachgedacht?
Sonst, als den man aber sehr mag, wenn die Mutter das Sonntagmorgen sagt.
Ja, das stimmt. Ja, worüber hast du denn nachgedacht? Ja, ich habe ja dann, damals waren es noch 13 Monate, in 13 Monaten Abitur und bin dann erstmal weg. Wohin? Nachher weiß ich noch nicht. Dein Job wird viel länger dauern. Von daher ist es ja auch jetzt ein bisschen egoistisch, wenn ich sage, du sollst es besser nicht machen. Also eigentlich ist das schon okay. Mir fiel ein großer Stein vom Herzen. Das war Te absolve. Du darfst gehen, ich lasse dich ziehen, ich trage das mit. Aber es ist für sie nicht immer einfach, glaube ich.
Lassen Sie uns doch zum Schluss einerseits so ein bisschen nochmal gucken, wenn Sie Ihre Karriere, die ja nun wirklich eine wunderbar funktionierende gewesen ist, wenn ich das so gehört habe, wie Sie darüber geredet haben. Gab es so einen Moment, wo Sie nochmal zu den Selbstzweifeln von Dagmar Reim, ist weiblich, wo sie doch auch angegriffen hat und sie gesagt haben, ist das jetzt das Richtige, was ich mache?
Na schon, weil mit einem kleinen Kind, auch wenn man Möglichkeiten hat und Kinderbetreuung gut ist, sehr gut ist zum Teil, es ist immer ein wahnsinniger Organisationsaufwand. Man selber bleibt da ein bisschen auf der Strecke, weil einfach zwischen Kind und einem fordernden Job, das zu managen, und ich habe große Bewunderung für Frauen mit mehr Kindern, die das machen. Das ist schon hart. Und da gab es schon so Selbstzweifel. Mache ich das richtig? Werde ich eigentlich beiden Funktionen, ganz nebenbei ist man auch noch Ehefrau, gerecht? Das gab es schon. Und glauben Sie mir, es gibt bis heute natürlich Momente, wo ich mit Herzklopfen irgendwo stehe und denke, kannst du das jetzt? Meistens schaltet sich dann der Kopf ein und nach dem Motto, du kannst es, weil du kannst dich auf dein Hirn verlassen. Aber natürlich gibt es das Selbstzweifel. Das wäre auch komisch, wenn es das nicht gäbe. Ich glaube, man wird ja auch eher ein Stück besser.
Das ist jetzt ein schöner Schluss, finde ich, weil wenn Dagmar Reim, letztes Mal sie jetzt heute erwähnt, die frühere Intendantin des RBB, auf die jetzt also Patricia Schlesinger gefolgt ist, wenn sie sagt, Selbstzweifel sind weiblich, kann man ja sagen, ja, in dem Moment, wo sie was verhindern, ist das nicht gut, aber wenn man sie gar nicht hat, ist es eigentlich auch furchtbar und für einen Journalisten auch nicht so toll.
Überhaupt nicht. Eigentlich muss man sich ja ständig fragen und im Grunde sich zugucken beim Arbeiten, die Adlerperspektive einnehmen, sagen, machst du es richtig, guckst du in jede Ecke, bist du hier nicht voreingenommen, passt du auch auf, dass Stimmen zu Wort kommen, die vielleicht nicht deine sind. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also insofern Selbstzweifel oder Selbstkorrektur, Selbstvergewisserung, in die Richtung geht es eher.
Also, wenn Sie jemanden einstellen müssen, der da steht und sagt, ich bin ganz großartig, ich kann das alles, dann guckt man eher drauf und denkt, naja, vielleicht wäre es besser, wenn so ein bisschen Zweifel doch da wäre.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich gerne Menschen um mich habe, die hinter verschlossener Tür mir auch schon sagen, an der Stelle liegst du falsch. Da irrst du, da bist du mit falschem Urteil, mit Vorurteil oder mit Arroganz oder mit falscher Wahrnehmung unterwegs. Oder vielleicht bist du zu unfreundlich oder wertschätzt nicht genug. Das ist ein großes Kriterium für Menschen, die um mich herum arbeiten. Ich möchte, dass ich die Wahrheit höre. Und das müssen die sich trauen. Das ist ein Teil der Job Description, also der Jobbeschreibung für mich, dass sie mir sagen, da bist du nicht gut an der Stelle.
Also gute Führungskraft heißt, Widerspruch auszuhalten.
Ja.
Nächste Woche haben Sie Geburtstag.
Stimmt.
Wo wird gefeiert?
In Berlin.
Und eher so, dass gar keine Zeit ist oder ein Fest?
Kein Fest, da ist nicht so viel Zeit. Ich kriege Besuch von Freunden, die nach Berlin reisen, deswegen am Wochenende. Und wir werden irgendwo in einem Lokal sitzen und uns ein schönes Essen gönnen da.
Prinzipiell ein Geburtstagsmensch oder keiner?
Ich mag Geburtstage. Ich mag auch gerne Geburtstage ausrichten für andere Menschen, die mir lieb sind. Weil ich denke, es ist was Wichtiges, auch Stichwort Wertschätzung, Liebe, Zuneigung zu zeigen.
Patricia Schlesinger, alles Gute Ihnen. Und uns natürlich ein folgenreiches, eine folgenreiche, erfolgreiche Intendanz. Sie sind jetzt der Kopf des Senders. Sie haben das Schlusswort.
Vielen Dank für Ihre guten Wünsche. Glück können wir alle gut gebrauchen. Ich fühlte mich hier bei Ihnen zunächst mal wunderbar aufgenommen. Dankeschön.
Das waren die Zeitpunkte. Redaktion hatte Dörte Turmelen. Ich bin Manuela Reichert und Barbara Hingst war für die Technik verantwortlich. Und unser Gast war Patricia Schlesinger.